Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. Das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Guten Morgen.
Hi, Mika.
Hallo, Miana.
What's up?
Hast du fertig mit deiner Mama telefoniert?
Ja, sorry, ich musste gerade ein bisschen mit meiner Mama telefonieren. Es ist ja gerade Berlinale.
Mhm.
Was ist jetzt für ein Monat? Februar?
Ja.
Genau, Berlinale ist in Berlin, zu dem Zeitpunkt, als wir das hier aufgenommen haben, für euch da draußen. Meine Mutter ist in der Stadt und ich habe sie versetzt 2 Tage lang. Also ich habe ihr Tickets gekauft, jede Menge Berlinale-Tickets. Aber ich habe sie nicht getroffen zum Essen, sondern ich habe sie mit ihrem Mann alleine gelassen.
Oh je, weil du lieber mit mir...
Genau, weil ich lieber mit dir rumhänge.
Geil, ich fühle mich sehr
Du bist
geehrt.
Halt nicht so langweilig, dich kenne ich halt noch nicht.
Aber habe ich gefragt, wie findet denn deine Mama, dass du so einen Podcast machst? Und dann hast du gerade angefangen zu antworten und ich gesagt, warte, lass es uns doch aufnehmen.
Ja, genau.
Also,
ja.
Ganz spontan gefragt, wie findet deine Mama das denn eigentlich?
Ja, meine Mutter, die wollte erstmal, dass ich ihr erkläre, was jetzt nochmal genau ein Podcast ist, weil das ist ja alles nicht ihre Generation und so. Und sie ist ja schließlich 60 und sie kann sich noch erinnern, als man Faxgeräte mit Lochkarten irgendwie verschickt hat. Und das muss sie, den ganzen neuen heißen Scheiß, das muss sie alles nicht mehr kennen, meinte sie. Ich meinte, das ist überhaupt keine Entschuldigung, 60 zu sein. Und kann trotzdem Podcasts hören, kein Ding. Sie war neugierig, sie wollte dann wissen, wo das dann veröffentlicht wird. Und welchen Radiosender sie eintunen muss.
Okay, ja.
Ich meine, das ich schicke ihr einen Link, genau.
Ja. Radiosender Internet.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, genau.
Aber wie fühlt sich das für dich so an, wenn du daran denkst, dass sie das hört, was wir hier so, ist ja doch eine Menge an Stories, wo man vielleicht, weiß ich nicht, denkt so, oh Gott, wenn das jetzt meine Eltern wüssten oder so.
Ja, ja, also das in meiner Familie, wir sind da alle, also überhaupt mit diesem, also mit dem Thema Alkohol sind wir alle mittlerweile auf so einem 100% Transparenz-Level. Also das Thema ist bei uns in der Familie ausdiskutiert. Also ich meine, nicht zu Ende diskutiert, aber wir wissen alle alles und so. Und ich bin ja sowieso total offen damit. Und ja, also ich würde sagen, in meiner Familie kann man über alles, können wir alles reden. Mhm. Es gibt keine komischen dunklen Ecken oder unaufgelösten Spannungen oder so. Und mit meiner Mutter speziell, also meine Mutter ist total, die hat mich super liberal erzogen und lässt mich und hat auch schon früher, als ich Kind war, ich habe immer das Gefühl von maximaler Unabhängigkeit erfahren in meiner Erziehung, die lässt mich machen, was ich will. So, die guckt sich das an, die findet nicht alles gut. Aber die hat schon früher immer gesagt, so, du, wenn ich mir irgendwie die Haare blau gefärbt habe oder so, musst du halt mit rumlaufen, so. Das war die Einstellung. Oder wenn ich irgendwie, ja, Zigaretten rauchen wollte. Ich meine, das kann man jetzt so oder so finden, aber sie meinte, ja, gut, also entweder ich verbiete es dir und du machst es heimlich oder ich verbiete es dir nicht und du sagst mir zumindest, was du machst und wo du nachts bist und bei wem und so. Und das finde ich eigentlich, also das, ich habe nie Stress mit meiner Mutter. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir uns das letzte Mal gestritten haben.
Okay, cool. So,
das ist echt ganz geil.
Aber dass sozusagen gerade dieses Thema Alkohol bei dir in der Familie, also dass du sagst, es gibt keine dunklen Ecken oder ihr seid da radikal offen, war das schon immer so?
Ja und nein. Also der Alkohol ist, der zieht sich durch meine Familie. Es gibt, glaube ich, in meiner Familie niemanden, also in meiner näheren Familie, bei denen, die ich halt kenne, mit denen ich auch meine Kindheit verbracht habe, gibt es niemanden, der von dem Thema Alkohol sozusagen verschont geblieben wäre. Mhm. Also wir haben alle unsere Problembeziehung damit. Als meine Eltern sich kennengelernt haben und sich verliebt haben, das war gerade der Zeitpunkt, wo meine Großmutter, also die Mutter von meinem Vater, in der Entgiftung war.
Ah.
Und damals, das war, wann war das, in welchem Jahr? Anfang der 80er, Ende 70er? Da hat man noch nicht darüber geredet. Das waren vier Kinder, die zu Hause waren. Der Vater, also ihr Mann, hat er eben Vollzeit gearbeitet und war komplett überfordert mit der Situation, weil die Frau nicht da war für Wochen, weil die halt in der Klinik war. Und die Kinder, der Jüngste war erst ein Teenager und mein Vater war, weiß nicht, 18 oder 19.
Also hat auch noch zu Hause gelebt.
Genau, ich glaube, die haben alle noch zu Hause gewohnt. Die vier Kinder, ich weiß nicht, nee, seine ältere Schwester, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr. Das weiß ich nicht.
So jung haben sich deine Eltern noch kennengelernt?
Ja, die haben sich kennengelernt, Wahnsinn. Da waren die noch unter 20.
Krass.
Und da war die Groß-, also meine Großmutter gerade in der Klinik. Und meine Mutter ist dann da helfend eingesprungen. Also die hat mir neulich noch erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt dann immer zu der Familie von ihrem Freund, also von meinem Vater, jeden Nachmittag gegangen ist und da für seine Geschwister gekocht hat. Und da den Haushalt geschmissen hat, weil die alleine nicht klargekommen sind, weil der Haushalt ist im Chaos versunken, weil die Frau gefehlt hat. Ja, und so begann sozusagen die Beziehung meiner Eltern mit diesem Alkoholthema letztendlich. Und meine Großmutter, die ist dann nüchtern geworden in der Klinik und war dann 10 Jahre nüchtern. Und hat dann klassische Geschichte, das ist ja auch immer so diese Horrorgeschichte, die man sich ja auch immer erzählt hat, dann zu Silvester irgendwann nach 10 Jahren Nüchternheit gedacht, jetzt kann sie ja ein kleines Glas Sekt trinken.
Aha.
Und hat es gemacht und das war's. Das war dann letztendlich, die hat nie wieder aufgehört zu trinken.
Okay.
So. Und ist dann auch daran gestorben. irgendwann, Jahre später.
Hast du sie noch kennengelernt?
Ja, als sie gestorben ist, war ich 15. Ach, kann ich genau sagen. Sie ist nämlich gestorben am 11. September 2001. Oh. Kurz bevor die Twin Towers zusammengekracht sind.
Ach, krass.
An dem Tag ist sie gestorben, ja. Ja, und das war also so irgendwie, das ist wirklich so die DNA irgendwie der Familie. Also wie es auf der anderen Seite war, weiß ich gar nicht so genau. Bei die Eltern von meiner Mutter, die haben mit Sicherheit auch normal getrunken in dem Sinne. Ob da wirklich Krankheit in der Familie war, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in der Familie von meinem Vater hat sich das auch bei all seinen Geschwistern fortgesetzt und ganz besonders bei ihm. Mhm. Also seine Schwester, also meine Tante hat mir vor kurzem noch erzählt, dass er angefangen hat eigentlich zu trinken, als er 12 war. Dass er mit 12 den ersten Vollrausch hatte. Da erinnern sich auch noch all seine Geschwister dran. Mhm. Und da damals hat man Witze darüber gemacht. Das fand man witzig, wenn das Kind irgendwie heimlich sich besäuft und dann lustig rumlallt oder so. Keine Ahnung. Das war damals kein Grund zur Aufregung.
Und natürlich, also vielleicht ja auch, wenn, aber wobei ja dann für deine Oma, also die ja sozusagen doch gemerkt hat, gerade in ihrer nüchternen Phase, was das mit einem machen kann, wurde das denn offen thematisiert, also dir gegenüber, also du sagst, du warst 15, als sie gestorben ist. War dir damals schon klar, dass das am Alkohol lag?
Nein. Mm-mm. Das war mir so spät klar, dass ich auch mittlerweile, wenn ich darauf zurückblicke, gar nicht verstehe, wie das so allgegenwärtig sein konnte und trotzdem so unsichtbar.
Aha.
Ich habe das auch wieder so ein bisschen aufgerollt mit den Überlegungen zu diesem Buch, was ich schreibe, weil ich dazu auch total gerne ein Kapitel schreiben würde. Und ich habe dazu dann auch meine Tante gefragt, meine Mutter gefragt, wie das damals war und so. Aber ich kriege da natürlich auch nur so Häppchen, weil die haben ja damals auch nicht offen darüber geredet. Also ich weiß nicht, wie meine Oma das wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, was man der in dieser Entgiftungstherapie erzählt hat. Ich habe keine Ahnung, ob die davon ausgegangen ist, dass sie eine Krankheit hat. Ich weiß nicht, ob die wusste, dass sie nie wieder trinken darf. Ich weiß nicht, ob die Nüchternheit so erlebt hat wie wir, dass sie glücklich darüber war, dass sie das als Befreiung empfunden hat. Vielleicht hat sie sich auch durchgebissen und hat sie jeden Tag vermisst. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nur, sie hat wirklich viele Jahre nicht getrunken und dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kennen kann, auch ihre Kinder wahrscheinlich nicht kennen, hat sie an diesem einen Silvester dieses eine Glas Sekt getrunken, was letztendlich ihr, keine Ahnung, das klingt so dramatisch, aber ihr letztendlich ihr Todesurteil war. Und ihr Sohn, also der älteste Sohn.
Dein Onkel.
Mein Vater.
Ach, dein Vater, ja.
Hat er ja nahtlos weitergemacht. Also der hat zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern sich kennengelernt haben, hat er schon getrunken und als ich ganz klein war, war er schon harter Trinker. So, also meine Mutter hat mir erzählt, dass er zu der Zeit, als ich halt ein Baby war, jeden Abend eine Flasche Grappa sich reingedreht hat zu Hause. Und und das ist so abgefahren, ne? Dass du das bei deiner eigenen Mutter siehst und das bei dir selber aber dann trotzdem nicht, also, oder ich weiß nicht, inwiefern, ob er das hinterfragt hat, ob er dagegen gekämpft hat, ob er das komplett ignoriert hat. Ich habe keine Ahnung, was in dem Mann vor sich gegangen ist. Und mir hat das auch meine ganze Kindheit über eigentlich niemand erklärt. Also niemand hat gesagt, die Beziehung ist zu Ende, weil dein Vater trinkt oder getrunken hat. Das war nicht auf meinem Radar. Also das war kein Konzept, womit ich mich auch nur eine Sekunde auseinandergesetzt habe. Alkohol war für mich Teil des Erwachsenseins. Alle Menschen trinken, alle Erwachsenen trinken und ich trinke auch irgendwann, wenn ich erwachsen bin, weil das ist so. Aber das ist eben es ist so allgegenwärtig, dass es unsichtbar ist.
Wie alt warst du denn, als sich deine Eltern getrennt haben?
Da war ich, also als sie sich endgültig getrennt haben, war ich so 6.
Es ist aber auch ein Alter, in dem es schwer ist zu erklären, ne?
Klar.
Ja, gut, aber.
Klar, also ja, was willst du da sagen, das stimmt schon. Aber auch als Teenager, ich war so lange so unempfänglich für dieses Thema. Ich habe auch oft, also der nächstjüngere Bruder meines Vaters, also mein Onkel, der hat auch die Tradition weitergeführt. So, und bei ihm war das auch besonders besorgniserregend irgendwann. Und ich wusste von vielen gefährlichen Situationen, in die er sich gebracht hat, wusste ich. Und ich habe das nie mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Ich habe nie gedacht, ah, okay, das ist jetzt passiert, weil er alkoholkrank ist. Mhm. Und im Nachhinein, ich kann ja echt nicht sagen, warum. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich das hätte wissen, wie alt war ich, als mein Vater gestorben ist? Da war ich 30. Gut, zu dem Zeitpunkt war klar, dass es der Alkohol ist in Kombination mit den Zigaretten, aber noch mit Mitte 20 habe ich das Ausmaß dieser, also habe ich die Kausalität nicht richtig geblickt. Mhm. Ich habe das nicht richtig gesehen. Und weil das etwas war, mit dem ich tagtäglich aufgewachsen bin. Also das war wie, ja, Menschen gehen arbeiten, Menschen putzen sich jeden Tag die Zähne, Menschen trinken. Mhm. So.
Und aber hattest du denn, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Also auch mit der Sucht?
Also er war abwesend. Mhm. Ne? Also wie gesagt, die haben sich getrennt, als er 6 war. Ich habe auch.
Als du 6 warst.
Als er 6 war. War ja schon das zweite Mal geschieden. Genau. Ich 6 war, haben sich getrennt. Aber er war schon vorher abwesend. Also ich hab irgendwann mal festgestellt, ich habe eigentlich keine Kindheitserinnerungen, die mit ihm, also die ihn einschließen. Mhm. So alle Urlaube, an die ich mich erinnern kann und alle Freizeitaktivitäten, da war meine Mutter und er war nicht in Bestandteil dieser Erinnerung. Und irgendwann dachte ich so, das ist mir irgendwann mal so aufgefallen in einem Gespräch mit einer Freundin, als wir so über Trauma geredet haben und so. Und ich dachte so, krass, habe ich jetzt irgendwie, verdränge ich das? Habe ich da einen weißen Fleck, weil ich traumatisiert bin und weil ich das irgendwie verdränge? Und dann habe ich meine Mutter gefragt und meinte so, sag mal, du, ich habe überhaupt keine Erinnerung an ihn aus der Zeit, bevor ich irgendwie 8 oder 9 war. Und sie meinte so, naja, der war halt auch echt nicht viel da. So. Mhm. Der hatte halt mit sich selbst zu tun. Und er war sehr in dem Sinne auch ein sehr klassischer Trinker, dass er sich eben verbarrikadiert hat. Also emotional. Er hat Mauern um sich gezogen. Und schon sehr früh in seinem Leben, vermute ich. Und niemand ist ihm wirklich nahe gekommen, auch seine Geschwister nicht. Vielleicht seine Frau dann später, also seine zweite Frau, die hat vielleicht ein bisschen was gesehen, aber die war eben auch, so wie ich das einschätzen kann, co-abhängig. Aber ich... Ja, also ich kann so ein bisschen ahnen, was er für ein Mensch war. Also er war auf jeden Fall, er war sehr charismatisch und sehr, er konnte sehr gut mit Menschen eigentlich, wenn er wollte. So auf so eine joviale Geschäftsmännerart.
Aha, ja.
Ja, also so auf so eine, der war auch lange Zeit selbstständig und hatte eine eigene Firma und so. Und der konnte sehr gut so auf Geschäftsreisen gehen und Leute von sich überzeugen.
So salesmäßig.
Ja, so salesmäßig und auch so also das war schon ein Talent von ihm. Er war auch sehr intelligent und sehr, ja, es war wahrscheinlich total einfach, mit ihm Zeit zu verbringen. Man konnte wahrscheinlich auch sehr gut mit ihm Spaß haben, denke ich. Und er hat, das Schreiben habe ich von ihm, wir haben uns, also das war, glaube ich, so die Basis unserer Beziehung, war das Briefeschreiben. Also als ich 11 war, bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Und erst weiterhin war er in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und wir haben uns geschrieben.
Okay, das ist irgendwie schön.
Ja. Ja, das war so, habe ich auch damals nicht reflektiert. Wir haben uns wirklich lange Briefe geschrieben, die ich jetzt auch fast alle noch habe oder wieder habe. Und das war so unser beider Talent irgendwie. Wir haben beide, er hat auch kurz bevor er gestorben ist, noch ein Buch zu Ende geschrieben, einen Roman. Das war irgendwie so eine zweite Leidenschaft oder eine Leidenschaft von ihm, die er bestimmt ohne das Trinken hätte er das wahrscheinlich zum Beruf gemacht, nehme ich mal an. Der wäre wahrscheinlich Schriftsteller gewesen. Aber es gab halt immer so eine Rest, also was heißt eine Restdistanz? Also der hat nie irgendwen nah an sich rangelassen. So eine Suchterkrankung ist eben auch, also die funktioniert langfristig nur mit Isolation. Es ist ein Symptom jeder Sucht, dass man sich isoliert, dass man sich sozial isoliert von denen, die einem am nächsten sind.
Und war das ein plötzlicher Tod? Du hast gesagt, vor 3 Jahren, 4 Jahren?
Das war im Anfang 2015, also
okay.
Ja, schon ein paar Jahre her. Ja, es war plötzlich, aber nicht überraschend und auch nicht, also es war nicht unvorbereitet. Es gab schon mal ein paar Jahre vorher, vielleicht 3, 4, 5 Jahre vorher, gab es mal so eine Situation, da war er im Krankenhaus mit irgendeinem Trinkersymptom, irgendwas, Bauchspeicheldrüse, Magen, Leber, / irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war auf jeden Fall, was Alkohol eben so mit sich bringt. Und da waren schon alle so, wir wussten, okay, jetzt ist er im Krankenhaus, also das war es dann jetzt wahrscheinlich. Und ich weiß, ich bin relativ überstürzt, bin ich hingefahren, also in meiner Heimatstadt sozusagen, um da zu sein, falls er jetzt stirbt, so. Also das hat niemand so ausgesprochen, aber es war irgendwie so die vom, okay, du musst jetzt dahin, so. Und dann war es aber nicht, dann war auch so, dann hat er... Er hat es auch runtergespielt und er meinte, ja, ich war jetzt im Krankenhaus, aber ich habe mich jetzt auch selber wieder entlassen und alles gut und jetzt dreht man nicht durch, so. Okay. Ja.
Ja.
Und dann eben die paar Jahre später, das war, die Story war kurz vor Weihnachten, als ich noch in Berlin war, ich habe mich gerade darauf vorbereitet, eben zurückzufahren in meine Heimatstadt, wo auch meine Mutter dann wieder gewohnt hat. Und kriege ich einen Anruf von ihm und er meinte, ja, Baby, er hat immer mich Baby genannt und auch irgendwie alle Frauen Baby genannt, das ist so sein Ding, hey Baby. Er könnte jetzt dieses Jahr nicht so richtig Weihnachten machen, ich sollte ihn entschuldigen, weil er hat da so einen kleinen Lungenkrebs.
Ah, so einen kleinen, so einen süßen, putzigen kleinen.
Ja. Hat da so einen Lungenkrebs, genau, und deswegen wird der Weihnachten wahrscheinlich jetzt nicht auf der Höhe sein, so nach dem Motto. Und ich so, okay. Da saß ich gerade im Zug auf dem Weg zu meiner Freundin, die auf dem Land gewohnt hat. Ich so, okay. Und es wäre doch gut, wenn ich jetzt hinfahre, all seinen Geschwistern das sage.
Aha.
Und auch dafür sorge, dass ihn niemand besuchen kommt. Weil er will selber damit dann klarkommen.
Okay, aber nicht so weit damit klarkommen, dass er das selber sagt, sondern es quasi dieser Verantwortung an dich dann auslagert.
Ja. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich mich nach dem Gespräch mit ihm, habe ich mich dann mit seiner Frau unterhalten und die hat mir dann sozusagen die medizinischen Fakten dargelegt und meinte, okay, der Krebs ist überall, also es war Lungenkrebs letztendlich dann. Krebs ist überall in den Knochen und so und der hat halt noch vermutlich, wenn es gut läuft, 2, 3 Monate. Und die machen jetzt nur noch Schmerztherapie. Und letztendlich war es so, dass er 12 Tage später tot war. Ja, ich habe ihn auch tatsächlich nicht mehr gesehen. Niemand, also auch seine Geschwister nicht.
Er wollte es auch nicht.
Der wollte es nicht, er wollte alleine sein. Er meinte, ich habe dann nochmal mit ihm telefoniert, als ich da war. Er meinte, er will niemanden sehen. Das ist alles okay, so wie es ist. Er hat sowieso nicht geplant, alt zu werden. Und er hat auch keine Angst. So.
Mhm.
Okay.
Okay.
Ja.
Und wie ging es dir damit in der Situation oder danach?
Ja, ich habe einmal geweint, bevor er gestorben ist, als ich an Weihnachten bei meiner Tante angekommen bin. Wir waren dann alle auf Sylt bei ihr. Weihnachten waren wir dann in meiner Heimatstadt und dann sind wir für Silvester sind wir alle nach Sylt gefahren zu seiner älteren Schwester, die da lebt. Und da hatte ich dann eben ja meinen Job erfüllt und all seinen Geschwistern die Nachricht überbracht und so. Und da war ich einfach erschöpft dann irgendwann und habe dann mal so einen Heulanfall bekommen. Aber als er dann gestorben ist, habe ich nicht so viel empfunden, weil ich glaube im Nachhinein, weil das Verhältnis zu ihm so, es war eben so, es war kein lebendiges Verhältnis. Wir hatten kein lebendiges Verhältnis miteinander. Schon lange nicht. Oder vielleicht auch nie. Also ich war nicht nah an ihm dran, so, weil er das nie zugelassen hat.
Mhm.
Ich hatte halt so Ideen, wer der Typ ist. Und Ideen darüber, dass ich ihm wahrscheinlich sehr ähnlich bin, aber da war kein Blut in dieser Beziehung so. Und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass mich das sehr, sehr mitgenommen hat oder mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. So, ich fand es traurig und ich war enttäuscht und auch wütend und so, aber alles so in Maßen. Und ich bin dann auch, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, eine Reise geplant mit meiner Tante. Die hatte mir zum 30. eine Reise nach Fuerteventura oder so geschenkt. Und sie meinte dann, ja, aber dann sagen wir das jetzt ab, wegen der Beerdigung. So, und ich meinte, nee, wieso? Wir fahren. Mhm. Was soll ich auf der Beerdigung? Er wollte ja noch nicht mal, dass ich ihn sehe, wenn er noch lebt. Warum soll ich dann aus seiner Beerdigung gehen, mit seine co-abhängige Witwe angucken? So, und deren Kinder hatte ich keinen Bock drauf.
Mhm.
Und dann bin ich dann in Urlaub gefahren.
Mit deiner Tante zusammen?
Genau, mit meiner Tante.
Zu deiner Tante und deinem Onkel klingt so, als ob da sozusagen mehr Blut in der Beziehung ist.
Total, ja.
Ja.
Die Geschwister von meinem Vater, mit allen komme ich super klar. Und auch mit der Schwester von meiner Mutter. Die Geschwister von meinem Vater haben alle aufgehört zu trinken in den letzten Jahren. Also
Wahnsinn.
Also total krass. ich war ja so mehr oder weniger die Letzte, so die, die das gemacht hat. Bei mir hat
aber
so
die erste mit Podcast.
Die erste mit Podcast, die erste mit Blog.
Hat man überhaupt aufgehört zu trinken, wenn man nicht darüber bloggt?
Man existiert nicht, wenn man nicht darüber bloggt. Das erste Mal wirklich realisiert, jetzt am letzten Weihnachten, also 2019. Da war ich so in den Vorbereitungen und habe dann, also wir waren alle in Berlin, also wir wechseln immer, manchmal machen wir Sylt, manchmal Sauerland und manchmal eben Berlin. Dieses Jahr war Berlin und alle waren zu Besuch und ich dachte, fuck, es trinkt keiner mehr.
Mhm.
Es trinkt keiner mehr. Alle haben aufgehört.
Wahnsinn.
Das ist so krass, ja.
Das ist
ein komplett alkoholfreies Weihnachten. Es war nirgendwo ein Drink zu sehen. Und ich dachte, ich saß da so und dachte, boah, crazy shit. Das wäre früher völlig undenkbar gewesen.
Ja.
Das ist genau das Gegenteil von den Weihnachten meiner Kindheit und Jugend. Da war immer, das waren die eimerweise Rotwein, die da geflossen sind. Und ja.
Waren die denn, also trotz Rotwein, also war das denn, oder was würdest du sagen, waren die größten, war das der größte Unterschied? Also mal abgesehen vom Drink, aber so von der Stimmung oder Streit oder Konflikt oder Traute, Heimeligkeit. Ich weiß nicht, was waren da so die Unterschiede?
Ich würde sagen, meine Familie, die trinkend und nüchtern, muss ich wirklich sagen, ist es eine gute Familie.
Mhm.
Die waren auch trinkend super. Die waren halt trinkend, bloß alle auf ihre Art eben unglücklich.
Ja.
Und also eine Herzlichkeit gab es bei uns immer. Es gab auch nicht wirklich Streit. Also ich meine, natürlich haben wir irgendwie einander genervt oder so, aber auch nicht so doll, weil ich habe auch eine Familie, da, also meine Familie ist nicht eng in dem Sinne, dass sich alle ständig gegenseitig anrufen. So, das ist bei uns irgendwie nicht so. Meine Mutter ruft mich so alle paar Monate mal an. Mit viele sehe ich halt Monate oder Wochen lang nicht. Aber wenn wir uns sehen, dann sind wir halt gut und happy und so. Also wir lassen uns gut Platz. Deswegen nerven wir uns auch nicht. Und früher, als wir alle noch getrunken haben, da war es genauso herzlich und genauso liebevoll wie jetzt. Nur eben, dass all diese Probleme, die eben mit dem Alkohol zusammenhängen, für die Einzelnen dann irgendwann aufgetaucht sind. Und der nächstältere Bruder von meinem Vater, der war eben an dem Tag, als mein Vater gestorben ist, waren wir ja alle, wie gesagt, am Meer, an der Nordsee, bei meiner Tante, bei seiner Schwester. Und an dem Abend, nach dem Morgen, wo die Witwe meines Vaters angerufen hat und gesagt hat, das war's, kam mein Onkel zu mir und meinte, ich weiß, ich werde der Nächste sein. Ich bin der Nächste auf der Liste. Und ich meinte, ja, ich weiß. So, ja. Ich weiß. Das war der letzte Trinktag für ihn. Okay. Das war sein letzter Drink, den er an dem Tag hat. Danach hat er aufgehört.
Und hatte ja auch, ich erinnere mich, in einer anderen Folge hattest du auch gesagt, dass er irgendwann auch mal zu dir ankam und meinte so, bevor du eine Therapie machst, werd doch erstmal nüchtern. Also er ist weiterhin nüchtern.
Ja, er ist weiterhin nüchtern und happy und ich glaube auch, also mein Gott, keine Ahnung, man weiß es ja nie, aber ich denke mal, er ist ziemlich stabil und ziemlich happy mit seiner Nüchternheit und so. Und happy verheiratet ist er auch und genau. Und Ja, ich war dann nach ihm dran, glaube ich. Also seine ältere Schwester hat schon nicht mehr getrunken. Sein jüngerer Bruder hat zwei Kinder bekommen, relativ spät, und hat deswegen auch nicht mehr getrunken, weil er sich gesagt hat, dass er denen ein gutes Vorbild sein will und deswegen das nicht mehr machen möchte. Und letztes Jahr hat meine Mutter dann aufgehört. Und jetzt sind wir alle nüchtern. Crazy.
Ja. Das ist echt richtig crazy.
Ja.
Aber irgendwie so voll schön.
Ja, super schön. Also da kann man halt sehen, dass dieser Domino-Effekt eben auch in die positive Richtung gehen kann.
Ja, voll. Ich glaube, also das ist bei mir, also meine Familie, also haben immer auch gerne irgendwie Wein getrunken. Das war immer auch was wir, wenn wir uns getroffen haben, dass wir das gemacht haben, dass wir irgendwie zusammen abends so beim Essen getrunken haben oder so. Jetzt bei beiden nicht, also bei beiden jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen gemacht hätte. Vielleicht regelmäßig, aber jetzt irgendwie, ja, ich habe es nicht als problematisch wahrgenommen. Ja, und das ist jetzt in letzter Zeit, ist es halt auch ganz witzig, weil mein Papa halt eigentlich auch gar nicht, also so gut wie gar nicht mehr trinkt, weil wegen irgendwie Bluthochdruck oder so gesundheitlich halt. Und meine Mutter, die meinte, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwann habe ich ihr gesagt, so, okay, ich habe jetzt aufgehört und so. Und sie hat mir auch mal gesagt, dass sie sich auch durchaus mal schon Gedanken über meinen Konsum gemacht hat. Ich glaube, ich habe zu Hause auch immer ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, ich habe bei diesen Abenden habe ich oft auch getrunken. Ich habe in einer anderen Folge ja von dieser Spannung erzählt. Und das war halt irgendwie auch ein Weg für Connection. Weil dann, wenn bei allen so ein bisschen diese Spannung betäubt ist, dann gibt's, also da, ja, dann ist es irgendwie, dann flutscht es oder so. Ich weiß nicht. So. Ja,
soziales Schmiermittel.
Soziales Schmiermittel, ja. Ja, schon so ein bisschen. Die meinte aber so, als ich aufgehört habe, meinte sie dann irgendwann ein paar Monate später so, ja, also ich habe jetzt auch aufgehört, Wenn du das kannst, dann kann ich das auch.
Geil.
So, ja, okay, cool. Also so, die macht es nicht, also die hat jetzt nicht, also das ist jetzt, die ist jetzt nicht radikal nüchtern. Ich glaube, ich würde sie wahrscheinlich, wenn man jetzt sozusagen in den Terminologien denkt, würde ich sie, glaube ich, so als sober curious bezeichnen. Mhm. Also sie hat, glaube ich, zu Weihnachten irgendwie ein Glas Sekt getrunken oder so.
Ja.
Und aber es gab halt auch alkoholfreien Sekt. Und auch bei meinem Geburtstag, das fand ich super schön. Da waren die bei mir, wir waren abends, ich hatte an einem Wochenende Geburtstag, also am Sonntag, und wir waren halt am Samstagabend noch essen, und ich hatte meinen Freund, meine beste Freundin und noch einen Freund von mir aus Berlin, der war zu Besuch. Und meine Eltern halt. Und ja, irgendwie, wir waren halt essen, und da wurden so zwei Gläser Wein oder so bestellt. Mhm. Und das wären halt, früher wären wir da halt unter zwei Flaschen nicht rausgegangen.
Ja.
So. Und das, da merke ich auch sozusagen dass du sagst, dieser positive Domino-Effekt. Also ich will jetzt, ich nehme das jetzt nicht alles auf meine Kappe, dass die jetzt gerade nicht so viel trinken. Aber, also so ein bisschen schon. Also ich unterstütze immerhin sozusagen die Trinkimpulse nicht mehr.
Ja.
Und, ja.
Ja, das beeinflusst schon. Also wenn jemand, der einem nahesteht, sich damit beschäftigt, dann kannst du nicht anders, als dich auch wenigstens kurz mal damit zu beschäftigen. Und ja, wenn man die eigene Seite, also wenn man den eigenen Anteil rausnimmt, dann ist es für die andere Seite ja auch viel einfacher, das Gleiche zu machen. So, das ist ja irgendwie klar, so in so einem Familienverband. Dass es sich gegenseitig beeinflussen muss.
Ja. Ja, also aber spannend hat diese Familiengefüge und die, ich glaube, es gibt, also ich wüsste jetzt in meiner näheren Familie, wüsste ich nicht von, ich würde es jetzt einfach mal grob Alkoholsucht nennen, wüsste ich jetzt nicht, aber trotzdem gibt es, glaube ich, keine Familie, die davon nicht irgendwie berührt ist.
Mm, ja.
So, von Konsum und Konsum, der bis zur Sucht geht. Und auf das ist natürlich, Fall. Deine Familie ist schon irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, wenn du darüber sprichst, nehme ich an, sind Leute offener, auch über ihre Familie zu sprechen? Insofern wäre jetzt sozusagen meine Frage an dich, hast du das Gefühl, das ist irgendwie besonders bei deiner Familie? Oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich relativ, also je öfter du drüber redest, desto häufiger kommen Leute und sagen, ah ja, mit meiner Familie ist genauso, Onkel, Tante, Vater, was
Also ja und nein, natürlich wird nicht in allen Familien, nicht bei weitem nicht in allen Familien so getrunken, wie es bei mir der Fall war. Aber was ich auch sagen muss, ist, dass in jedem, also die Leute, die in Meetings sitzen, bei den allermeisten, ich würde sagen, 85% sagen, haben mindestens einen alkoholkranken Elternteil. Und irgendwie mein Vater war ja auch Alkoholiker, das ist ein Standardsatz.
Ja.
Also das lernt man schon, das kommt nicht von ungefähr. Ich meine, es gibt ja Leute, die meinen, also oder es gibt Anzeichen dafür, dass es ein oder mehrere Alkoholgene gibt. Also dass es genetisch, dass es vererbt wird, was sein mag. Aber ich glaube, selbst wenn es dieses Gen oder diese Genkombination nicht gibt, es reicht völlig, das zu lernen. Also die kulturelle Komponente reicht komplett aus. Da braucht man kein Gen. Wenn du ich habe so alte Schulaufsätze von mir aufgehoben, und ich habe einen gefunden, da war ich, als ich ihn geschrieben habe, war ich vielleicht so 11, 12. Und da ist eine Geschichte, da wird eine Szene beschrieben, wie ein Mädchen, was auch wahrscheinlich 11, 12 ist, morgens aufwacht. Und das ist gerade eine Party von den Erwachsenen am vorigen Abend gewesen. Und sie geht in die Küche und bereitet Aspirin vor für die Erwachsenen, die alle verkatert aufwachen. Also die ganze Wohnung ist praktisch voller verkaterter Leute. Und sie, das Mädchen, also die Tochter, serviert den Erwachsenen ihre Aspirin.
Das hast du geschrieben? Oder
das habe ich als Aufsatz, das ist irgendeine Geschichte, ich weiß nicht mehr, was die Aufgabe war, keine Ahnung, aber es ist so eine Art Schulaufsatz. Eine Erzählung, die ich geschrieben habe, als ich noch kaum Teenager war.
Krass.
So, und das ist nicht, also nicht so oh schlimm, sondern haha. Also es ist halt so eine Art lustige, so eine Satire, so ein bisschen.
Ah.
Und da dachte ich so, wow, als ich das gelesen habe, alles klar, das war so. Also ich meine, ich will jetzt nicht, es ist auch immer gefährlich, ich will jetzt nicht sagen, dass da ständig irgendwie Partys waren. Das war bei mir nicht so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Leben war geregelt. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also meine Mutter hat teilweise Superheldinnenqualitäten gehabt, uns beide durchzubringen, weil mein Vater war ja weg und sie hat Vollzeit gearbeitet, um uns durchzubringen. Das hat sie wirklich bewundernswert gemacht. So. Also ich will da nicht sagen, dass ich da irgendwie so ein Assi-Haushalt hatte, aber das Trinken war eben für mich, das war völlig normal. Mhm. Und wenn du das als Kind als völlig normal erlebst, dann trinkst du selber als Erwachsene. Es gibt ja gar keine andere Option.
Mhm.
Und da braucht man, also da braucht man kein Alkoholgen hinzuziehen, auch wenn es das vielleicht gibt, kann sein, aber das muss es gar nicht geben.
Bist du Einzelkind?
Ja.
Ah, okay, mir war gerade gesagt, ich uns beide durchgebracht, da wusste ich nicht genau, ob du Geschwister, ob da noch.
Ja, also mich und sie.
Ja.
Genau. Ja.
Hm.
Ja, und das ist auch so ein Ding, also ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass irgendwie meine Eltern irgendwie schuld sind oder so. Oder meine Familie irgendwie schuld ist an meinem Konsum oder so. Das ist nicht so. Die waren ja in genau der gleichen Situation.
Ja.
Die haben das ja auch nicht hinterfragt. Die haben das ja auch nicht komplett verstanden. Es ist ja auch in unserer Gesellschaft verankert. Das ist ja nicht nur in den beim Einzelnen und dann ist es in der Familie und im Umfeld und im Dorf, in der Stadt, in der Welt. So ist es.
Aber war denn für dich trotzdem manchmal, also gut, du kannst jetzt natürlich, du hast dich jetzt einfach sehr, sehr viel mit der Thematik beschäftigt und das selber auch, ich sag mal so, selber auch erlebt. So. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ein trinkendes Elternteil hat und viele Dinge funktionieren nicht mehr, weil halt der Alkohol zu stark ist, dass man sich solche Fragen stellt, wie bin ich nicht wichtig genug? Warum hört er nicht für mich auf? Oder also so gab's solche Sachen, dass du eine Phase, wo du dich das so gefragt hast?
Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Also das. Ich habe dann auch zu dem Moment, als meine Eltern sich getrennt haben, war ich ja auch, also da war der Alkohol ja noch nicht der Grund, also für mich nicht. Ich habe den Alkohol erst wahrgenommen, da war ich schon Anfang 20.
Mhm.
Erst da habe ich überhaupt gecheckt, was ist ein Alkoholiker und so. Und all diese Fragen habe ich mir eigentlich schon gestellt, als ich schon erwachsen war oder fast erwachsen.
Mhm.
Als Kind nicht. Und deswegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Gedanken hatte. Vielleicht hatte ich die und ich habe es vergessen. Aber dass Väter abwesend waren, war auch in meiner Jugend und unter meinen Schulfreunden jetzt nichts Ungewöhnliches.
Das stimmt auch, ja. Also gut, bei mir ist es jetzt nicht, also ich würde meinen Vater jetzt nicht als den abwesenden Vater bezeichnen. Aber wenn ich mir angucke, wer mehr Zeit mit der Familie verbracht hat, dann war das meine Mutter so. Mein Vater hat halt einfach viel gearbeitet. Klassiker halt irgendwie. Also, und ein Stück weit sind die da auch mit dieser klassischen Rollenverteilung, hatten die mehr oder weniger. Meine Mutter hat auch gearbeitet und den Haushalt gemacht. Also, ja. Ja.
Ein bisschen Haushalt, das zählt
so,
doch
nicht. Das bisschen Haushalt, ja, halt easy Doppelbelastung, ne?
Ja.
Dreifachbelastung, was auch immer. Ja, nee, aber genau, dass irgendwie, ja, dass Väter halt nicht so da sind, klar, das glaube ich, kennen viele.
Ja.
Ja.
Ja, also ich habe mit Sicherheit schon einen Knall, so. Also die Daddy-Issues, die klassischen, die durch einen abwesenden Vater entstehen, die habe ich natürlich alle. Klar, so habe ich.
Gotta catch them all.
Ja, also die Pathologie und das mein Beuteschema deutet sehr darauf hin, also das in den letzten Jahren, jetzt mittlerweile hat sich das ja alles normalisiert und ein bisschen auch regeneriert. Aber klar, von circa 18 bis circa 30 habe ich mir natürlich Typen gesucht, die meinem Vater auch sehr ähneln.
Mhm.
Also charismatische, unerreichbare Trinker letztendlich, war so mein Beuteschema. Ja, ja. Und da habe ich mich dran abgearbeitet, also dass ich die umdrehe, dass ich die Geschichte sozusagen neu schreiben kann. Mhm. So, das ist, in meiner Kindheit hat es nicht funktioniert, aber jetzt mit dem Typen, mit dem kriege ich es dann hin.
Ja.
Den kriege ich dazu, dass er wirklich da ist und erreichbar ist und so.
Männer ändern.
Ja.
Ja.
Ja. Fuck. Ja, ich habe das Gefühl, dazu machen wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge.
Über Männer.
Über, ja, keine Ahnung, Daddy-Issues, Beziehungen.
Ja, Beziehungen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Daddy-Issues habe. Bestimmt irgendwie. Mein Vater ist halt super intelligent.
Das ist schon mal gut.
Das ist sehr gut, ja. Ist auch sehr lustig. Und das ist ein super, super Typ. Aber halt auch in seiner Intelligenz manchmal. Also manchmal ist er halt sehr viel Geist. Mhm. Und sehr wenig alles andere. Mhm. So, also ist halt mega smart. Aber also das ist auf jeden Fall aber auch, also so ist auf jeden Fall ein Wert, den ich auch, also den, das ist durch, ist mir halt wichtig, also dass jemand intelligent und lustig ist. So. Ja.
Ist auf jeden Fall ein gutes Issue.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so ein super hartes Daddy-Issue. Was ich bei meiner Familie, was da stark geprägt wurde, ist, das ist so eine, da ist halt so der Bildungsbürger-Background. Mhm. Und das, es wird halt alles ausdiskutiert. Mhm. Und auch Emotionen werden, ich glaube, wenn sie nicht so richtig Sinn machen, werden sie halt unterdrückt. Also es ist auch schon wieder viel besser geworden. Aber so, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie so, also beim Aufwachsen, wie mir auch Konflikte vorgelebt wurden. Es gab einfach sehr wenig Konflikte, offen ausgetragene Konflikte, die irgendwie auch im Beisein von uns irgendwie ausgetragen wurden, von mir und meiner Schwester. Was natürlich schön ist auf der einen Seite, ich bin ja froh, dass ich nicht in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem geschrien wird oder das sogar, oder handgreiflich oder irgendwas. Es ist ein sehr liebendes Elternhaus, aber eben auch eins, in dem Gefühle sehr stark rationalisiert werden und Konflikte rationalisiert werden. Und ich gemerkt habe mit der Zeit, dass das gar nicht mal so gut ist. Hm. Ich habe das auch ganz lange Zeit als einen Wert begriffen, dieses Ausdiskutieren.
Also die Familie von meiner ganz langjährigen besten Freundin, die funktioniert auch so. Hm. Genauso. Gefühle sind immer irgendwie nicht relevant. Es ist immer die Argumentation der Geist, der relevant ist. Alles andere ist so Mädchenkram.
Ja, gut, also Mädchenkram, glaube ich, würde es jetzt in meiner Familie nicht genannt werden, aber es ist sozusagen ein, ja, es ist halt darüber, worüber man halt Anerkennung bekommt, ist halt eine gute Argumentation. Ist jetzt sozusagen nicht in Bezug auf Emotionen, aber vielleicht so als illustrierendes Beispiel. Ich war mit meinem Freund bei einem Teil seiner Familie und die auch alle echt super sind. Wir haben dann aber irgendwie so über Politik geredet. Und ich habe dann irgendwie einfach mal so gedacht, oh, ich sag jetzt einfach mal was. Und habe dann irgendwie gesagt, ja, und irgendwas mit dem Europäischen Gerichtshof. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es ging. Irgendwie Politik. Und ich habe einfach mal so ein paar Thesen in den Raum gestellt mit ein bisschen Überzeugung. Und die waren dann sozusagen Anknüpfungspunkt für dann den Nächsten, der gesagt hat, ja, genau, und XY auch noch oder so. Und das wäre halt in meiner Familie nicht gegangen. Einfach mal einfach mal sowas sagen, ohne dass man Ahnung davon hat, wirst du halt auseinandergenommen.
Okay, ja.
Und das ist halt mit Emotionen, ist halt oft das Problem, dass wenn man sie gerade fühlt, hat man gerade noch keine Ahnung, wie man sie vielleicht so gut verbalisieren kann oder so. Mhm. Und mit Nuancen und mit irgendwie komisch, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben oder so. Und dass man das Gefühl, oder ich hatte dann entsprechend oft das Gefühl, okay, das darf jetzt irgendwie gar nicht so richtig da sein. Mm. Und Wut ist für mich da ein ganz besonderes Thema. Mm. Das habe ich aber auch immer wieder in Beziehungen gemerkt, dass ich erstmal, also dass ich meine Gefühle unterdrücke. Ich bin vielleicht wütend oder wahnsinnig traurig oder irgendwas, aber oft, auch vor allem ist es Wut. Ich unterdrück das und bin dann so super reflektiert zur anderen Person hin und versuche dann immer so gewaltfrei zu kommunizieren, was aber eigentlich nur dahin führt, dass ich mich völlig verleugne. Mm. Und dann so sage, ja, genau, also ja, ich verstehe das, also dass du das so und so gemacht hast. Also ich verstehe total, dass es dir ein Bedürfnis war, mir vor die Tür zu kacken. Und ich finde das auch, also es hat ja sozusagen auch seine Berechtigung. Ich denke auch, dass ich sozusagen einfach meine Türschwelle so gestaltet habe, dass es für dich vielleicht irgendwie verlockend ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich das in dem Moment schwierig fand. So. Also, so ein Bullshit.
Ja.
So, und dann, also das ist sozusagen die, ja.
Ja, in der Wildnis hättest du nicht so, wärst du schnell dahin.
Richtig, ja, ich hätte mit dem Säbelzahntiger, hätte ich noch ausdiskutiert, welchen Teil von meinem Körper er als erstes essen darf. Oh. Weil das wäre dann der Kompromiss, okay, du willst mich ganz essen, na gut, dann ist doch nur die Hälfte. So, und das ist halt irgendwie, es ist überhaupt nicht so, dass meine Eltern mich irgendwie dazu erzogen hätten, dass ich meine Meinung nicht sagen darf. Aber wenn ich meine Meinung sage, dann muss die halt irgendwie fundiert sein. Und das ist was, das lerne ich jetzt gerade, unfundierte Meinungen zu äußern.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und Gefühle auch einfach mal als Gefühle zu fühlen, ohne sie sofort in so rationalisierende Kategorien zu packen, die ich dann, für die ich dann ein schönes Narrativ baue, was irgendwie auch total Sinn macht. Ach nee, gut, nee, vergiss es, ich mache das immer noch. Ich dachte gerade so, ja, und das ist jetzt alles anders. So, nee, ist es nicht. Ich mache das immer noch.
Ja, klar, aber man macht diese Sachen auch, das ist wahnsinnig schwer, das zu ändern, aber das ist ein riesiger Schritt, das einfach zu erkennen, was passiert. Also das reicht ja im Grunde auch schon.
Ja.
Und dann ist das Ändern, naja gut, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen die Fleißarbeit und das jedes Mal sozusagen abzufangen, wenn es passiert oder das zumindest zu merken, wenn es passiert. Aber das dann wirklich sich an oder anders zu leben, ist dann halt krass. Ja, das ist dann halt die Aufgabe der nächsten Jahre oder so.
Mhm.
Muss man ja auch nicht alles auf einmal machen.
Nee, geht ja auch nicht.
Nee, geht nicht. Also so was ich so aus meiner Familiengeschichte, die bisherige Familiengeschichte ist auch nicht vorbei, so bislang mitgenommen habe, ist einfach dass wirklich tiefschürfende Wandlung möglich ist.
Mhm.
Und das ist, ich meine, das ist natürlich in meiner Familie jetzt besonders großes Glück. Also statistisch betrachtet ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so viele Leute eben innerhalb kürzester Zeit ihre Sucht klarkriegen. Aber es geht. Also es funktioniert. Also Änderung ist möglich, Transformation ist möglich, Heilung ist möglich. Und irgendwie ist es eben auch so, dass das Gefühl, was ich habe, ist so ein bisschen auch Versöhnung mit meiner Kindheit und auch, also ich denke mir so, mein Vater, also wenn ich in den Meetings sitze und höre, wie Leute sagen, ja, die höhere Macht und Gott haben mir geholfen, nüchtern zu werden und wenn du jetzt dieses Programm arbeitest, dann wirst du auch nüchtern und deine höhere Macht wird für dich sorgen und so, dann denke ich mal so, Bullshit, so. Bullshit, weil es gibt so viele Leute, denen das eben ein Scheißdreck geholfen hat und die eben das nicht geschafft haben und das schafft nicht jeder. Das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht irgendwie Gottes Gnade oder so. Das ist nicht so, dass die höhere Macht jetzt mich oder uns geholfen hat und meinem Vater zum Beispiel oder seiner Mutter nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so einen Kreis geschlossen. Also so fühlt sich das an. Dass ich vermute, dass ich meinem Vater sehr ähnlich bin und dass ich so eine Art, Fortsetzung von ihm bin und dass er das nicht hingekriegt hat, aus dieser Sucht rauszukommen. Aber dafür habe ich das gemacht.
Mhm.
So, und das ist irgendwie so ein angenehmes, das ist schön. So,
ja.
Das ist richtig schön. Und ich bin total froh über seine Geschwister, dass ich die Chance habe, mit denen ein gutes Verhältnis zu haben und die wirklich zu kennen. Das ist einfach, das ist echt viel wert. Das ist toll. Und das ist echt auch nie, nie zu spät.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, danke, dass du da so offen
bist. Ja, total gerne. Gut.
Gut.
Tschüss.
Noch einen Kaffee. Noch einen Kaffee. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.